Willkommen zur ersten Radio-Tracks-Sendung des Jahres 2000. Wie Sie hören, hören Sie uns. Also laufen die Computer noch und der ganze Rummel war mal wieder scheinbar übertrieben. Die besinnlichen Tage sind vorbei, so langsam wird die Arbeit wieder aufgenommen und auch wir haben nicht geruht. In der vierten Ausgabe des Episodencafés besprechen wir die Deep Space Nine Episoden Der Weg des Kriegers 1 und 2, also den Beginn der vierten Staffel der Serie. Mein Name ist Jan-Patrick Schlame und mit mir führt wie gewohnt Malte Kirchner durch diese Sendung.
So ist es. Und bevor wir gleich Klartext reden, zuvor wie immer die Zusammenfassung der Episode.
Rund um Deep Space Nine braut sich einiges zusammen. Eigentlich sind Sternenflotte und Bajorana bemüht, sich gegen das Dominion zu wappnen. Doch dann tauchen die Klingonen auf und verändern das Kräftegleichgewicht grundlegend. Sie erklären, dass sie gegen das Dominion vorgehen wollen. Doch Sisko und seine Crew sind da etwas skeptisch und fordern von der Sternenflotte einen Experten für klingonische Angelegenheiten an, Lieutenant Commander Worf. Worf kann schließlich herausfinden, was die Klingonen wirklich vorhaben. General Martok, der Befehlshaber der Klingonen, will Cardassia erobern, denn er behauptet, dass die cardassianische Regierung von den Wechselbürgern infiltriert wurde. Sisko kann ihn nicht von diesem Vorhaben abbringen, und bald gibt es die ersten Berichte von Kämpfen zwischen den Klingonen und den Cardassianern. Gul Dukat bittet Sisko um Hilfe. Er erkennt, dass die cardassianische Regierung in höchster Gefahr schwebt und möchte sie in Sicherheit bringen. Also wird ein Treffen zwischen seinem Schiff und der Defiant vereinbart. Das Treffen findet dann auch statt. Dukats Schiff wird zerstört, aber es gelingt, Dukat und die Oberhäupter der Cardassianer auf die Defiant zu beamen. Dann kehrt man zur Station zurück, aber die Klingonen sind der Defiant dicht auf den Fersen. Als man endlich bei DS9 angelangt ist, taucht dann auch noch Gauron, der Kanzler der Klingonen, auf und fordert die Herausgabe der cardassianischen Regierung. Sisko weigert sich, also greifen die Klingonen an. Es gibt eine langwährende Schlacht, aber schließlich geben die Klingonen nach. Gauron ist bereit, sich zurückzuziehen, allerdings bleiben noch einige klingonische Einheiten im cardassianischen Raum zurück und halten einige Planetensysteme weiterhin besetzt. Damit endet dieser Zweiteiler. Und wir tauchen auch gleich ein in die Analyse. Tja, was bietet uns denn diese Doppelfolge so alles? Zum ersten Mal werden bei DS9 die Klingonen im großen Stil eingeführt. Es gibt ein neues Crewmitglied und natürlich jede Menge Action. Kommen wir erstmal zu den Klingonen. General Martok und Kanzler Gauron sind der Meinung, Cardassia überfallen zu müssen. Ihre fadenscheinige Erklärung, es wären dort Wechselbürger an der Macht, wird bald widerlegt. Und wir erfahren, dass es ihnen in Wahrheit darum geht, das klingonische Reich auszudehnen.
Wenn mein Volk wieder zu seinen alten Gewohnheiten zurückkehrt, dann ist niemand mehr sicher.
Sie sind also bereit, das Bündnis mit der Föderation über den Haufen zu werfen, um ihre Macht zu vergrößern. Das Spannende an diesem Konflikt ist die Frage, was Sisko und seine Crew unternehmen sollen. Wenn sie sich einmischen, dann bringen sie die Klingonen gegen sich auf. Wenn sie sich nicht einmischen, dann sterben Hunderte oder Tausende von Cardassianern. Mit Hilfe von Garak kann man zunächst einmal die Cardassianer warnen, aber damit kann man nur einen Teilerfolg verbuchen. Denn noch ist die zivile cardassianische Regierung in Gefahr. Deren Rettung gelingt natürlich schließlich auch. Doch damit beginnt das eigentliche Problem erst. Gauron ist bereit, Deep Space Nine anzugreifen. Denn wenn er sich nun zurückzieht, dann verliert er seine Glaubwürdigkeit. Und der Angriff auf Cardassia wäre vollkommen umsonst gewesen. Also kommt es zum mit Sicherheit atemberaubendsten Kampf, den Star Trek bis hierhin zu bieten hat. Dass die Guten gewinnen, liegt wohl auf der Hand. Aber die Inszenierung ist von Beginn an gelungen und bietet dem Zuschauer genauso viele Überraschungen wie Kanzler Gauron. Dass die Station mit Phaserbänken und 5000 Torpedos ausgestattet wurde, darf wohl als Überraschung bezeichnet werden. Aber da haben wir noch was vergessen.
Worf!
Genau den. Die Serie The Next Generation ist vorbei, die Enterprise D wurde im Kinofilm Generations zerstört und Sisko braucht dringend jemanden, der ihm helfen kann, mit Martok fertig zu werden.
Was auch immer Sie beschließen, Sie sollten es bald tun.
Curzon sagte mir mal, dass auf lange Sicht die Einzigen, die wirklich mit den Klingonen umgehen können, die Klingonen seien.
So lässt der Worf den einzigen Klingonen in der Sternenflotte nach Deep Space Nine versetzen. Worf seinerseits möchte am liebsten alles hinschmeißen und nimmt diese Aufgabe nur an, weil es nun mal sein Job ist. Dann wird er auch noch von Gauron in Versuchung geführt, sich gegen die Sternenflotte zu wenden.
Kommen Sie mit mir, Worf! Es erwartet Sie Ruhm und Ehre auf Cardassia!
Worfs innerer Zwist wird in der Doppelfolge zu einem zentralen Aspekt gemacht und bis zum Ende des ersten Teils bleibt die Frage bestehen, wie er sich entscheiden wird. also ob er sich Gauron anschließt oder nicht. Das Wesentliche an Worfs Entscheidung ist, dass beide Möglichkeiten mehr schlecht als recht sind. Geht er mit Gauron, verliert er seine Ehre. Wendet er sich gegen Gauron, dann gibt es keinen Klingonen mehr, der noch etwas mit ihm zu tun haben will. Wie man es dreht und wendet, er kann dabei scheinbar nur verlieren. Es gelingt der Episode dabei hervorragend, den Zuschauer in Worfs Lage zu versetzen, sodass man mit ihm mitfühlen kann und sich selbst die Frage stellt, wie würde ich mich an seiner Stelle entscheiden? Und was schließlich einmal mehr auffällt, ist die Fülle an Details, die die Episoden bieten. Trotz der Handlung, in der es einmal mehr um das Schicksal einer Welt geht, wie üblich, sind es doch die vielen kleinen Szenen am Rande, die bei Deep Space Nine immer wieder für zwischenzeitliche Auflockerung sorgen. So sehen wir Garak, wie er mit Gul Dukat zusammenkämpft, gegen die Klingonen, obwohl die beiden schon beinahe als Todfeinde bezeichnet werden könnten.
Dass wir zweimal Seite an Seite kämpfen würden, hätte ich nun wirklich nicht gedacht. Sie etwa?
Nun, falls Sie vorhaben, dieses Ding zu benutzen, dann vergessen Sie nicht, auf einen Klingon zu zielen.
Ich werde versuchen, daran zu denken.
Auch wird Quark an einigen Stellen in die Handlung einbezogen. Und die vielleicht schönste Szene ist ein Gespräch zwischen Garak und Quark, in dem sie die Föderation mit Rootbier vergleichen.
Es ist viel zu sprudelig, eklig und fröhlich.
Es ist genau wie die Föderation.
Beängstigend ist leider nur, man hört nach einer Weile nicht mehr auf, es zu trinken.
Es ist hinterhältig.
Genauso wie die Föderation.
Für mich ist der Weg des Kriegers ein Meilenstein in der Entwicklung von Deep Space Nine und als einzelne Doppelfolge betrachtet, hervorragend inszeniert.
Was soll ich sagen? Der Weg des Kriegers gehört, wie Jan schon sagte, zu den bestinszenierten und auch von der Story hervorragendsten Episoden, die Trek zu bieten hat. Es gibt viele Argumente, die dafür sprechen und das anzuzweifeln müsste ausreichend begründet werden. Wo ich allerdings eine Schwäche dieses ansonsten hervorragenden Zweiteilers sehe, ist, wie so oft bei DS9, die langfristige Entwicklung. Man vermochte zwar den Krieg in letzter Minute abzuwenden, aber angesichts der großen Schäden, die die klingonische Flotte erlitt, war es mehr als gerechtfertigt, dass Gauron darauf hinwies, dass die Klingonen diesen Tag so schnell nicht wieder vergessen werden. Und durch die anhaltende Präsenz der Klingonen im angrenzenden kardassianischen Territorium werden wir im Verlauf der vierten Staffel zahlreiche weitere Klingonenbegegnungen haben, die teils auch Interessantes mit sich bringen. Doch schon am Ende der vierten Staffel war der Konflikt, der ja gerade mal eine Staffel andauerte, den Autoren ein Dorn im Auge und man bemühte sich um eine rasche Beilegung. Und so ist der Klingonenkonflikt wieder mal ein großer, spektakulärer Konflikt, den man vom Zaun bricht, um eine sehr gute Doppelfolge zu haben, im Endeffekt aber wieder mehr als unglaubwürdig als nachvollziehbar beendet. Letztlich mischt man dann halt mit der Weg des Kriegers die Karten des Alpha-Quadranten neu. Cardassia hat keinen Wert mehr, das Klingonen-Föderationsverhältnis ist gestört und ob die Romulaner darin vielleicht in absehbarer Zeit nicht einen eigenen strategischen Vorteil sehen, ist auch nicht abschätzbar. Alles schön und gut, wäre da nicht Babylon 5. Denn diese Serie arbeitet derweil schon lange mit Zerwürfnissen im eigenen Quadranten, die eine Abwehr eines externen Feindes erschwert. Interessant auch, der externe Feind war gerade maßgeblich dafür verantwortlich, dass man keinen geschlossenen Verband bilden konnte. In DS9 ist es nicht anders. Letztlich wurde Martok durch einen Wechselbalg ersetzt und dadurch vermutlich der Konflikt mit den Klingonen überhaupt ausgelöst. Die zentrale Frage muss also lauten, reitet man hier nicht, wie schon zu Anfang des Dominion-Konflikts, auf einer Welle, die gar nicht Trek-konform ist? Fakt ist, dass zwischen Babylon 5 und DS9 hinsichtlich des Dominion-Konflikts große Parallelen gezogen werden können und das ganz unabhängig davon, dass beides auf einer Raumstation spielt. Die Entwicklung von DS9, die ich bereits in der vorletzten Episoden-Café-Ausgabe bemängelt habe, nimmt weiterhin ihren Lauf. Zunehmende Monotonie und reine Kriegshandlungen werden uns in den kommenden Staffeln zunehmend beschäftigen. Insgesamt also eine hervorragende Episode zu einem eher nachdenklich stimmenden Anlass. Aber widmen wir uns der Diskussion. Jan, wie beurteilst du das Fehlen von Picard in diesem Konflikt? Wäre er nicht ein wichtiges Element gewesen, da er die Klingonenpolitik insbesondere in Bezug auf Gauron geprägt hat?
Da hast du recht. Picard ist ein Experte in klingonischen Angelegenheiten. Und er verfügt über persönliche Beziehungen zu Gauron im Speziellen und dem Hohen Rat im Allgemeinen. Aber es spricht einiges dagegen, dass Picard auftaucht. Zum einen könnte es sein, dass er weit weg eine andere Mission hat. Immerhin trifft ja die Verstärkung für DS9 auch erst im letzten Moment ein. Und das waren die Schiffe, die am nächsten am bajoranischen System waren. Zum anderen ist es doch fraglich, ob Gauron Picard mehr Bedeutung beimessen würde als Sisko, den er zunächst vollkommen ignoriert. Die Klingonen neigen dazu, frühere Hilfe von anderen schnell zu vergessen. Das wichtigste Argument ist aber, wie sollte sich DS9 überhaupt vernünftig entwickeln, wenn wesentliche Handlungen von Darstellern anderer Serien abhängig gemacht werden? Wenn Picard den Konflikt löst, wo bleibt dann Siskos Beitrag? Wie soll man sich dann noch mit Sisko identifizieren? Ich halte es für gerechtfertigt, dass Picard noch nicht einmal erwähnt wird, denn dies ist Siskos Gebiet und die Serie heißt ja immer noch DS9 und nicht Raumschiff Enterprise. Gegenfrage. Findest du, dass die Motive der Klingonen glaubwürdig dargestellt wurden, oder findest du, dass sie vollkommen überzogen reagieren? Immerhin beendet Gauron knapp 80 Jahre Frieden mit der Föderation.
Nein, mit der Glaubwürdigkeit habe ich teilweise meine Probleme. So zum Beispiel, dass die Klingonen im Kampf ganz auf Diplomatie verzichten und damit offenbar auch ihren Verstand abschalten. Wenn dem so wäre, frage ich mich, warum man uns in TNG eigentlich das Gegenteil zeigen wollte, dass trotz der etwas gewöhnungsbedürftigen Kultur die Klingonen ja gar nicht so primitiv sind, wie ihre Umgangsweisen auf den ersten Blick wirkten. Was mir auch fehlte, war der Bezug zu Picard. Er hat immerhin Gauron in sein Amt eingeführt und in TNG mehr als einen föderationseinbeziehenden Konflikt mit den Klingonen gelöst. Stattdessen greift die Sternenflotte gleich zum Gegenschlag mit einer Entlastungsstreitmacht. Auf der einen Seite nachvollziehbar, da DS9 ja angegriffen wurde, auf der anderen Seite aber auch Trek-A-typisch, da Diplomatie normalerweise Vorrang genießt. Aber davon abgesehen kann man natürlich einige ihrer Beweggründe nachvollziehen. Cardassia ist geschwächt und in Zeiten der Bedrohung durch das Dominion kann eine Reichsstärkung nicht schaden. Das im Zusammenhang mit dem durch einen Wechselbalg ausgetauschten Martok kann natürlich zu dem geführt haben, was sich dann abspielte. Dass man allerdings ernsthaft meinte, die Föderation würde ein solches Unternehmen unterstützen oder wenigstens tolerieren, ist nicht nachvollziehbar. Die Klingonen sollten die Föderation gut genug kennen, um das zu wissen. Aber zu meiner letzten Frage. Das Verhältnis zwischen Picard und Worf war immer ein sehr spezielles, da Picard ja, wie schon angesprochen, in vielen Situationen in die klingonische Politik involviert war. Mit Sisko ändert sich das nun tiefgreifend. Wie schätzt du das Verhältnis Worf-Sisko ein? Beziehungsweise siehst du ein entsprechendes Potenzial, wie wir es bei Picard gesehen haben?
Eigentlich sehe ich so ein Potenzial nicht. Sisko ist der gute Freund eines jeden Crewmitglieds, der nette Captain von nebenan. Zu den meisten hat er eine oberflächliche Beziehung, nur Dex betrachtet er als richtigen Freund. Oberflächlich ist dann auch seine Beziehung zu Worf. Die beiden verstehen sich einigermaßen gut, aber außerhalb der Arbeit haben sie eigentlich nichts miteinander zu tun. Bei Picard war das anders. Picard gibt immer unnahbar für seine Crew und bemüht sich, seine Launen oder seine Gedanken vor der Crew zu verschließen. Trotzdem ist Worf durch die vielen Begegnungen mit den Klingonen zu Picards Freund geworden, wenn man es denn als Freundschaft bezeichnen kann. Picard hat für Worf gekämpft und ihm geholfen, die Familienehre wiederherzustellen. Er war Worfs Tschaditsch. Eben weil Picard normalerweise sehr verschlossen ist, ist sein Verhältnis zu Worf auch besonders hoch einzuordnen. Worf betrachtet ihn als Vertrauten, ist bereit, dem Captain sein Leben anzuvertrauen. Bei Sisko ist das anders. Das Verhältnis zwischen Sisko und Worf ist sachlich und berufsgebunden, aber es geht nicht darüber hinaus. Das sehen wir ja auch daran, dass Worf sich eigentlich nur Dex anvertraut. Da sie viel über Klingonen weiß und sich in mancher Hinsicht wie ein Klingone verhält, ist sie noch am ehesten Worfs Vertraute auf DS9. Sisko und Worf sind sehr unterschiedliche Charaktere, zwischen denen sich keine echte Bindung bildet. Und damit wären wir auch schon wieder am Ende der Sendung angelangt. Wir sagen danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Ausgabe. Kommentare, Kritik und Anregungen können Sie uns wie immer an unsere E-Mail-Adresse radiotrack@startrek.www.de senden. Mein Name ist Jan-Patrick Stahme.
Und mein Name ist Malte Kirchner. Auf Wiederhören.
Eine Produktion des deutschen Star Trek Index, DSI, unter www.startrek-index.de.